Aber Sie sind, sagen Sie, Sie sind Heilpraktikerin?
Ganz genau.
Super, finde ich toll.
Ich glaube, der größte Fehler ist immer, wenn man irgendwie auf andere mit dem Finger zeigt und selbst Dinge nicht beurteilen kann. Und alle sollen sie leben. Deswegen,
Ja.
jeder hat seine Stärke.
Klarer Blick. Der Podcast über die Themen Gesundheit, Erfolg und Beziehung mit Franziska Bach.
Da würde ich ganz gern anfangen und Sie erstmal herzlich willkommen heißen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir zu sprechen. Und durch die Medien sind Sie ja auch schon ein sehr bekannter Mediziner und mich interessiert immer der Mensch dahinter. Ich weiß, dass Sie Philanthrop sind. Das bekommt man durch Ihre Medienpräsenz auch schon mit. Und mich interessiert einfach, wie sind Sie dazu gekommen, Medizin zu studieren? Hat das was mit Ihrer philanthropischen Menscheneinstellung zu tun? Oder gibt es andere Gründe? Waren Ihre Eltern schon Ärzte? Was sind Ihre Beweggründe gewesen, Medizin zu studieren, insbesondere Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde?
Ja, liebe Frau Bach, das beantworte ich gerne. Also ich wollte sehr früh schon Medizin studieren. So im Rückblick weiß man ja immer nicht ganz genau, wann das alles passierte, aber vom Gefühl her sage ich immer mit 10, ja. Und mich hatte das fasziniert. Ich war eher ein kränkliches Kind, war dauernd beim Kinderarzt und hatte auf der einen Seite viel Angst, auch immer, wenn ich zum Arzt musste, aber auf der anderen Seite waren das dann natürlich auch die, die mich wieder gesund gemacht haben, wenn man zu Hause lag. Und das war ja noch eine Zeit, da sieht man doch, dass man auch nicht mehr so total jung ist. Ich habe ja Masern durchgemacht, ich hatte Keuchhusten, ich hatte Windpocken. Das hatte ich eben alles. Und ich weiß noch, wie ich nach der Masernerkrankung dann irgendwann noch eine Lungenentzündung bekam. Und so ist man anders aufgewachsen als Kind. Und diese ganz stetigen Arztkontakte haben mich für diesen Bereich interessiert. Dann hatte ich viel Probleme auch mit den Mandeln und was da alles war. Das ist nur die eine Geschichte. Dann habe ich irgendwann angefangen, das war wahrscheinlich schon so um 15 rum, 14, 15, so Arztbiografien zu lesen, was bei Sauerbruch passiert war. Dann gab es einen Gustav Kilian und die ganzen Ärzte, das habe ich mehr oder weniger verschlungen, weil ich das auch hochspannend fand. Und so hat sich dieser Wunsch die ganze Zeit durchgezogen. Als ich dann anfing zu studieren, habe ich mich immer damit befasst, was ich denn für ein Arzt werden will. Ja, ich wusste sehr früh, dass ich an einer Uniklinik arbeiten wollte, weil dieser Aspekt Forschung hat mich sehr fasziniert und unterrichtet habe ich auch gerne. Ich habe früher als Schüler, obwohl ich da eine Phase hatte, wo es grauenvoll war bei mir selbst, aber ich habe ansonsten danach sehr viel Nachhilfe gegeben und dieses Unterrichten hat mir Spaß gebracht. Und ich hatte das schon so verstanden, dass wenn man an der Uniklinik ist, dann kann man Studenten ausbilden und man kann forschen und man kann Patienten behandeln. Ja, und dann bin ich so irgendwie durch die ganzen Fachgebiete gegangen. Mich hat das alles fasziniert. In Gedanken war ich schon alles Mögliche, wusste aber eigentlich sehr schnell, dass ich gerne operieren wollte. Und dann war schon mal ein Teil der Fächer draußen. Und ja, dann hat mich in der Anatomieausbildung der Kopf extrem interessiert. Und so schwankte ich dann zwischen Neurochirurgie, zwischen Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Mundkiefer-Gesichtschirurgie und Augenheilkunde. Und ich glaube, ich hätte alles werden können. Es kommt in der Phase darauf an, welcher Professor oder Lehrer einen für eine Disziplin begeistert.
Das stimmt.
Und das war bei mir der springende Punkt, so von der HNO ausgehend. Ich habe damals mich sehr viel befasst mit Lymphbahnen, mit lymphogener Metastasierung und dann sah ich die Brücke zur HNO. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, der Mensch hat so etwa 800 Lymphknoten und wenn dann so 300 im Kopf-Hals-Bereich sind, da sieht man, was da oben für eine Eintrittspforte ist. Passt auch jetzt aktuell zu
Ja,
Corona,
genau.
wenn man darauf zu sprechen kommt. Also dieses ganze Infektionsgeschehen und Metastasengeschehen bei Krebserkrankungen im Bereich der oberen Luft- und Speisewege. Und diese Thematik hatte sich so ein bisschen rauskristallisiert, dann fühlte ich mich wohl in dem Fach. Das ist ein wunderbares Fach, weil es ja eigentlich ein Fach der Sinne ist. Mhm. Man befasst sich mit Riechen, mit Schmecken, mit Hören. Mein Schwerpunkt war ein anderer, der war eben im Bereich der Onkologie lokalisiert und im Bereich von großen Gefäßtumoren. Aber die Faszination für die Sinnesorgane, die war klar da. Und das ist so die Erklärung, warum ich in dem Bereich landete.
Ja, interessant. Mein Sohn möchte nämlich auch Neurochirurg werden. Und er ist ja jetzt ungefähr in demselben Alter, wie Sie es damals waren, 12. Und das bildet sich tatsächlich schon sehr früh heraus, dieses Interesse dafür. Und Sie sprachen ja eben schon von medizingeschichtlichen Persönlichkeiten. Mich würde interessieren, es gab ja da Hippokrates, Avicenna, Paracelsus, Semmelweis. Also es gab ja natürlich noch deutlich mehr interessante Persönlichkeiten. Aber welche dieser Persönlichkeiten, würden Sie sagen, hat Sie ganz besonders inspiriert?
Also ja, das sind natürlich alles ganz große Persönlichkeiten, wie Sie das sagen. Und ich kann es nicht, mir steht es auch nicht zu, da zu bewerten, wer jetzt irgendwie noch mehr bewirkt hat als der andere. Das sind alles herausragende Menschen.
Genau, da stimme ich Ihnen zu.
Und für mich war das dann so, und das war wahrscheinlich für mich das Nächste, zeitlich gesehen, das Leben von Sauerbruch, der ja ein auch extrem innovativer war. Und das war noch nicht so weit weg. Und es war für mich eben chirurgisch orientiert.
Ja.
Weil mir hatte natürlich gefallen, was er alles gemacht hat. Und wenn man dann an Semmelweis denkt und sich damit ein bisschen beschäftigt, das war natürlich auch eine große, ja quasi Erkenntnis, dass man die Hände waschen muss und. Das hätte auch mit Chirurgie zu tun, aber es war eben in einem anderen Bereich angesiedelt. Und vor dem Hintergrund, wahrscheinlich ist das schon irgendwie so Sauerbruch gewesen, der mich da...
Das ist wirklich interessant, weil ich muss ehrlich sagen, mit Sauerbruch selbst, ich kenne den Namen, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Aber ich glaube, ich werde dann seine Biografie auch einmal lesen. Also es ist tatsächlich so, dass ich persönlich mich vor allem mit antiken Persönlichkeiten beschäftige, weil ich es sehr interessant finde, gerade auch zum Beispiel im alten Ägypten, wie innovativ die da schon im chirurgischen Bereich auch waren. Da sind zwar jetzt nicht unbedingt Namen bekannt aus der Pharaonenzeit, aber das ist einfach sehr faszinierend. Und Sie sind ja jetzt in der Digitalisierung der Medizin, ich würde sagen, ein Vorreiter. Also Sie haben ja aus der Uniklinik Essen das Projekt Smart Hospital initiiert. Und ich wollte Sie einfach mal fragen, welche Auswirkungen das für den Patienten haben wird.
Also erstmal hätten sich meine Eltern ja sehr gefreut, wenn sie ihre Lobesworte jetzt gehört hätten. Die sind beide natürlich schon lange verstorben auch. Aber mir geht das nicht um irgendwelche Vorreiterthemen oder es geht mir darum, ich habe eben meine Berufserfahrung, ich habe selbst lange Zeit eine Klinik geleitet, ich habe selbst Verantwortung getragen für die Behandlung von vielen Patienten und mich haben ein paar Dinge gestört, weswegen ich mich ja auch aus dem aktiven Arztleben rausgezogen habe, in der Vorstellung, ich könnte doch vielleicht etwas mehr bewegen als jetzt bei der individuellen Behandlung. Und so hat sich das entwickelt. Und dann ist dabei unweigerlich, wenn man sich irgendwie orientiert, vor einigen Jahren das Thema Digitalisierung hochgekommen. Mhm. Und ich glaube, es gibt nicht die Frage nach einer moderaten Digitalisierung. Es kann nur eine radikale Digitalisierung werden. Weil das Thema ist, Smart Hospital bedeutet erstmal ganz klar Fokus auf den Menschen als Patient, Angehöriger und als Mitarbeiter. Und den soll besser geht. Deswegen machen wir die Medizin. Aber wenn wir nicht die technologischen Möglichkeiten einbeziehen, dann werden wir das nicht hinbekommen. Und das ist seit Jahren überfällig. Ich mache niemandem einen Vorwurf. Ich war genauso in dem System drin. Und nur jetzt geht es leider nicht mehr, noch die Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Und man muss jetzt loslegen. Die Diagnostik ist so, es gibt noch viel zu viele Fehldiagnosen.
Ja,
bin total sicher, wenn man dort digitale Technologien einbringt, dann wird man schon die Anzahl von Fehldiagnosen relevant reduzieren können. Wenn man die Fehldiagnosen reduziert, dann leuchtet es ja jedem ein, dann habe ich eine höhere Anzahl von richtigen Therapien. Das ist doch auch, was wir alle wollen.
Das ist toll,
wenn wir aus diesem Irrsinn der Dokumentation rauskommen, dieser ganzen händischen Dokumentation, und da mal Schritte wagen, auch hinsichtlich Sprachfunktionen und Voice-over-IP und was alles da läuft, dann werden wir auch dort Patientinnen und Patienten helfen, weil wir einfach mehr Zeit für die haben.
Ja, die und Zeit ist ein sehr wichtiger Faktor, ja.
Genau, und wenn wir dann die Zeit für die Patienten haben, dann dürfen wir nicht vergessen, dass es genauso wichtig ist, auch Zeit für sich selbst zu haben.
Ja.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle unter Druck stehen, die müssen mehr Zeit bekommen.
Ja.
Wenn die mehr Zeit bekommen, dann kann man auch ein vernünftiges betriebliches Gesundheitsmanagement machen, dass man sich um deren Gesundheit kümmert. Und so greift eins ins andere. Und deswegen, ich sage, die Corona-Krise ist eine Riesenchance. Und es wird jetzt kommen, dass Digitalisierung schneller geht, was Sie angesprochen haben, Telemedizin. Natürlich muss es schneller gehen. Solche Einführungen scheitern daran, dass irgendwelche Abrechnungsmöglichkeiten oder mein Lieblingsthema der Datenschutz nicht gegeben ist. Was nicht passieren kann, ist, dass man wirklich Informationsverluste dadurch hat, dass der Datenschutz eingehalten wird, weil es zum Schluss um Menschenleben geht.
Ja.
Und darum, und das darf eben nicht passieren. Und deswegen, jetzt ist ein Aufbruch, jetzt nutzen wir die Chance, und zwar ohne alles 55 Mal noch zu besprechen. Man muss jetzt die Dinge, die auch Herr Spahn mit seinem Team angestoßen hat, die muss man jetzt umsetzen. Ich habe auf der einen Seite ein bisschen Sorge, dass das etwas verzögert wird durch diese anderen Themen, die natürlich jetzt gerade bestehen. Aber ich glaube, dass der Verzögerungsfaktor letztendlich geringer ist als der Druck durch Corona, der offensichtlich ist, um einfach Themen anzugehen. Und ob es dieses ganze Tracing ist jetzt von den Kontakten über Apps und was es alles gibt, dass man endlich mal von dem Faxgerät wegkommt. Ja. Also es sind alles so Themen, kein Vorwurf, alles ist so, wie es ist. Aber ich hätte einen ganz, ganz großen Vorwurf, wenn wir in 5 Jahren sitzen und immer noch das so ist. Und das glaube ich einfach nicht.
Mhm.
Deswegen wird man sagen, 2020, das war die Corona-Krise. Aber wir haben einen Schub in der Digitalisierung bekommen, der ist immens. Und deswegen bin ich dafür ein Totalverfechter und glaube, dass das jetzt genau den Schub gibt, den wir anders erst über Jahre bekommen hätten.
Ja, dann kann man wirklich in diesem Fall tatsächlich von einer großen Chance sprechen. Ich würde den Bereich Nanotechnologie im Grunde auch in den Bereich der Digitalisierung mit integrieren. Da gibt es ja schon ganz, ganz kleine Roboter, die da die sind noch in der Entwicklung oder ich weiß nicht, vielleicht werden sie auch schon eingesetzt, die dann an Stellen, wo die menschliche Hand dann doch schon Schwierigkeiten hätte, das heißt, da sehen Sie dann darin auch eine enorme Chance, um dem Menschen noch besser helfen zu können.
Absolut, da gibt es viele Beispiele für und gerade auch diese Roboter-Assistenzsysteme zum Operieren. Aber es gibt so viele andere Beispiele. Man muss sich immer klar machen, kann ich mit dieser Technologie die Versorgung der Menschen verbessern? Und wenn dem so sein sollte, dann sollte man froh sein, weil man die Versorgung verbessert. Das bedeutet ja nicht, dass man sich selbst aus der Verantwortung nimmt, sondern man nutzt bestimmte Technologien. So wie man früher ein Skalpell und dann kam für bestimmte Schnittverfahren auch Lasertechnologie und dazu. Und das muss man abwägen. Man soll sich da keinem Hype hingeben, aber man soll auch nicht so endlose Diskussionen um klare Dinge immer wieder initiieren. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass viele, viele Technologien aufgenommen werden, eingesetzt werden und es den Menschen helfen wird. Das war seit hunderten Jahren so und das wird nur mit einer viel höheren Geschwindigkeit jetzt ablaufen, als es früher eben war.
Mhm.
Das ist so. Das ist toll, das ist spannend. Damit kann man junge Leute begeistern.
Ja.
Damit kann man den Arztberuf noch viel interessanter machen. Der ist ja nicht daran gekoppelt, dass man mit einem Stethoskop rumläuft und weißen Kittel kriegt, Das ist ja viel komplexer.
Ja.
Und da ist natürlich so, dass bestimmte Statussymbole irgendwann verloren gehen. Aber deswegen macht man auch keinen Beruf.
Das stimmt. Einen Beruf sollte man nie des Status wegen ergreifen. Und bei mir ist das als Heilpraktikerin auch so. Ich sehe meine eigene Arbeitsweise im komplementären Bereich, also nicht ersetzend, den Arzt ersetzend, sondern wirklich ergänzend, wo die Schulmedizin sagt, da können wir jetzt nicht mehr helfen, zum Beispiel bei vielen chronischen Erkrankungen. Da kann man das sehr schön noch mit naturheilkundlichen Methoden versuchen, eine Linderung zu bewirken. Und deshalb sehe ich das ganz genauso wie Sie. Alles, was möglich ist, sollte man machen, um den Menschen zu helfen. In meiner Familie ist meine Tante selbst an Multiple Sklerose erkrankt gewesen. Dann hatte sie noch Brustkrebs bekommen und ist leider daran auch verstorben. Ein Onkel von mir hat Parkinson. Man hat es mit einem Schrittmacher versucht, mit allen möglichen Therapien. Es hat leider nichts geholfen. Und ich sehe dann einfach gerade in diesen Bereichen, die Sie gerade genannt haben, unglaublich große Möglichkeiten, um den Menschen noch besser helfen zu können, weil das Leid, das Elend ist wirklich sehr, sehr groß bei solchen schweren Erkrankungen. Und meiner Meinung nach sollte man dann wirklich alle Mittel, die irgendwie zur Verfügung stehen, nutzen, um dem Patienten das Leben so lange, so angenehm wie möglich zu machen und im Idealfall den Patienten auch zu heilen.
Also das kann ich nur genauso wiedergeben, wie Sie es gesagt haben. Das Ganze hat erstmal ganz viel mit Respekt zu tun.
Ja.
Mit Respekt auch der einzelnen Berufsstände untereinander. Das ist ja nicht, dass die Heilpraktiker jetzt für mich da in irgendwelcher Feindregion sind, völliger Blödsinn. Man muss nur aufpassen, dass natürlich bestimmte Dinge eingehalten werden.
Richtig, man muss seine Grenzen kennen.
Genau, man muss die Grenzen kennen.
Ganz und genau.
Es kann eben nicht sein, dass jemand, der onkologisch schwer erkrankt ist, immer weiter mit welchen Pflanzen auch immer behandelt wird. Aber man hat immer solche Negativbeispiele, um irgendwie alles in Frage zu stellen.
Ja.
Genauso sage ich, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sind in Arztpraxen in Behandlung und die müssten da vielleicht auch gar nicht hingehen.
Ja.
Die haben vielleicht andere Themen. Und deswegen glaube ich, am Schluss ist auch das ein Miteinander.
Richtig.
Und ganz toll wäre, wenn man das in einer offenen Kommunikation betreiben könnte und nicht den anderen immer als irgendwie Konkurrenten oder der kann sowieso nichts sieht, weil das ist auch falsch.
Ja. Genau.
Jeder hat seine Qualität. Aber das ist so in der Menschen Natur, ja, immer über andere zu urteilen, anstatt auf sich selbst zu sehen und zu sagen, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Und das muss jeder für sich auch selbst ein bisschen abmachen und die Verantwortung auch tragen. Und ich glaube, die Ärzte haben genug Verantwortung, die sie auch alle wahrnehmen. Aber dieser Umgang mit Heilpraktikern, der muss auch ganz, ganz vernünftig und letztlich kollegial sein.
Das ist, also, Sie denken ganz genauso wie ich. Davon bin ich aber auch ausgegangen. Ich sage das ganz oft, ich muss auf die Schulmedizin eine Lobeshymne sprechen, weil gerade in der Notfallmedizin oder in der Chirurgie kann man unmöglich auf die Schulmedizin verzichten. Und ich selbst war auch schon auf die Notfallmedizin angewiesen. Und das ist einfach eine Errungenschaft in der Menschheitsgeschichte, die so, wie sie in den letzten 100 Jahren stattgefunden hat, einmalig ist. Und als Heilpraktiker in meiner Vorstellung, man arbeitet kollegial zusammen und als Heilpraktiker weiß man einfach, wo die Grenzen liegen. Ich weiß es ganz genau, wo meine Kompetenz anfängt und wo sie aufhört. Und ich in meiner Arbeitsweise würde niemals einem Patienten zum Beispiel anraten, an seiner Medikation, die er vom Arzt verordnet hat, etwas zu ändern. Ich finde, dass man da sehr gut zusammenarbeiten kann, wenn jeder seinen Bereich kennt und dann gibt es da überhaupt keine Probleme oder Streitigkeiten. Abschließend hätte ich noch eine Frage. Was würden Sie denn unseren Zuhörern gern als Rat mit auf den Weg geben, als persönlichen Ratschlag, sei es aus dem medizinischen oder aus dem alltäglichen Lebensbereichen?
Ja, ich würde gerne zwei Ratschläge geben. Das eine ist an junge Leute. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man überlegt, welchen Beruf will man ergreifen, wo möchte man hin, dass man unbedingt darauf achtet, dass man Freude daran hat. Also wenn man spürt, ja, man hat keine Freude dran, dann muss man es nochmal überdenken. Weil das ist eine enorme Lebenszeit, die man verbringt. Und ich glaube, dass auch der Erfolg für jemanden im Beruf und im Umgang und in den Zielen, die man umsetzen kann, maßgeblich besser ist, wenn man Freude hat. Das ist ganz wichtig. Wenn ich bei mir auch so in meiner Berufsentwicklung gesehen habe, ich habe irgendwo die Freude verloren oder diese Begeisterung, dann habe ich mich verändert. Dann bin ich weitergezogen. Dann habe ich was anderes gemacht. Und ich glaube, das hat mir unterm Strich unglaublich viel gebracht.
Ja. Sehr schön.
Das will ich gerne den jungen Leuten sagen. Und das andere ist zum Corona-Thema. Mhm. Wir leben in Deutschland in einem Staat, wo ganz viel diskutiert wird. Manchmal geht mir das auch total auf die Nerven. Und jeder sagt noch was. Und das ist eben so. Das ist der Preis, den wir dafür zahlen müssen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, uns einzubringen. Wir haben die Möglichkeit, mitzugestalten, die Meinung zu äußern. Die Schwierigkeit ist, wenn manche Randgruppen zu sehr meinungsbildend sind, aber auch mit dem ganz schweren Geschütz der Angst. Ja. Mhm. Das ist immer natürlich gefährlich. Aber wir leben in einem Staat, der eben nicht ein diktatorischer Staat ist, wo wir vorgesetzt bekommen, das und das haben wir zu machen. Manchmal denke ich, es ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht schlecht, was zu sagen, aber in der Gesamtheit sind wir sehr gut unterwegs zusammen. Und die ganze Diskussion jetzt auch gerade um die wirtschaftliche Schwierigkeit, das ist absolut nachzuvollziehen. Und dass man nicht nur um gesundheitliche Aspekte denkt, ist auch absolut klar. Und ich bin sicher, dass wir da auch in einer guten Diskussion jetzt sind. Aber wenn man die Virologen sieht, das ist für mich so ein besonderes Thema, die ihre Ansichten ja hatten. So ist Wissenschaft. Wissenschaft ist immer, man hat auch mal andere Ansichten. Und in der wissenschaftlichen Community diskutiert man das. Nur dieser Prozess, der findet im Moment vielleicht nicht ausreichend statt. Weil heute vor dem Druck auch, man muss sofort aus irgendwelchen Ergebnissen Schlüsse ziehen, Schlussfolgerungen, das passt vielleicht nicht immer. Aber das darf nicht von der Bevölkerung so verstanden werden, dass die alle unfähig oder wie auch immer sind. Und wenn ich gestern gelesen habe, Herr Drosten, der Virologieprofessor aus Berlin, bekommt Morddrohungen, da muss ich sagen, das geht überhaupt nicht. Da ist jemand, der setzt sich mit seiner ganzen Energie dafür ein. Und das ist ein hochkompetenter Corona-Forscher. Und wenn man so etwas erlebt, das tut mir wirklich leid. Und sowas, das geht einfach nicht. Und deswegen glaube ich, jeder soll mal an sich auch ein bisschen die Frage stellen, wie weit eskaliert man selbst solche Themen und verliert den Respekt vor solchen Persönlichkeiten. Ja. Also deswegen, das ist sehr kompliziert, was ich gerade alles gesagt habe, aber wir wollen doch am Schluss wirklich nur das Gute. Darum geht
ganz
es.
Genau. Ja.
Und wir haben alle irgendwie Angst vor einem unbekannten Virus und wir haben aber in 4 Monaten ganz viel schon gelernt und in weiteren 4 Monaten wird es noch viel besser sein. Und man muss auch der Medizin ein bisschen Zeit geben. Weil wir sprechen über eine Medizin, die hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Und heute wollen wir perfekte Lösungen jeder Diskussion standhalten, in wenigen Wochen. Und dann noch perfekter als perfekt. So ist aber nicht Medizin. Und ich glaube, das muss man manchmal sagen, bei aller Begeisterung für alle, die sich da melden. Aber das kann manchmal ein bisschen viel werden.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Und gerade zum Thema Respekt. Respekt sollte man grundsätzlich immer haben, egal was für Ansicht man hat. Ich bin der Meinung, man darf unterschiedliche Ansichten haben. Und auch da kann man wieder einfach von Grenzen sprechen. Bestimmte Grenzen darf man einfach nicht überschreiten. Und das ist ein im gesellschaftlichen Miteinander. Letzten Endes sage ich immer, wenn Menschen über Kriegsgebiete sprechen und sagen, sie verstehen nicht, warum sich Leute gegenseitig umbringen, wenn Leute schon wegen anderen Meinungen Morddrohungen aussprechen, dann kann man noch viel mehr nachvollziehen, warum es so schwierig ist, Kriegsgebiete zu befrieden. Aber ich muss wirklich sagen, das Gespräch mit Ihnen hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also, ich finde es super. Also ja. Frau Bach, ich muss erst mal sagen, Mir hat das auch ganz viel Spaß gebracht. Ich sehe auch mit Begeisterung, wie Sie begeistert sind.
Ja, bin ich wirklich.
Auch,
ja.
Auch für Ihren Beruf. Das ist ja genau das, was ich wirklich angedeutet habe. Wir müssen eben begeistert sein, sonst werden wir nichts bewegen können. Und wenn wir beide auch ein bisschen dazu beitragen können, vielleicht so ein bisschen Brücken oder Gräben dazu zu machen, dann bin ich gerne dabei. Ich sage immer, man kann nur mit solchen Leuten verändern. Das ist auch so, wie ich im Klinikum lebe. Ja, da sind ja Leute, die brennen, die wollen nach vorne. Ja. Und mit denen, das bringt so viel Spaß. Und natürlich muss man die Zweifler mitnehmen, aber man kann nicht stehen bleiben, weil man nur mit Zweiflern diskutiert.
Und ich wünsche Ihnen dann einfach einen schönen Tag noch. Und dann bis zum nächsten Mal.
Sehr nett mit Ihnen, Frau Bach. Sie machen das wirklich toll. Und ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben.
Das war Klarer Blick, dein Podcast mit Franziska Bach. Hat dir der Podcast gefallen? Dann abonniere ihn und teile ihn jetzt mit deinen Freunden.